Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit das Geistliche muss ins Weltliche. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir hoffentlich miteinander entdecken. Und wir wollen uns Apostelgeschichte 4, 32 bis 37 ansehen. Vielleicht kommt dir das ganz bisschen bekannt vor. Zumindest vor 2 Wochen, da haben wir uns schon mal mit der Apostelgeschichte beschäftigt und haben festgestellt, die Apostelgeschichte, das ist so ein Zeugnis für die Gemeinde Jesu. Ich hatte gesagt, dass ohne die Apostelgeschichte, da wüssten wir gar nichts über die Anfänge der Christenheit, also für die ersten Gemeinde, für die Urgemeinde. Wenn es die Apostelgeschichte nicht gäbe, gäbe es da gar nichts, außer so ein paar Hinweisen in den Briefen. Es gibt nichts auch Außerbiblisches, was uns irgendwas erzählen würde, wie das da gewesen ist. Also gut, dass Gottes Geist den Lukas angeregt hat, nicht nur sein Evangelium zu schreiben, sondern zu sagen, da machen wir noch mal eine Fortsetzung, da bleibt noch was, was ich erzählen kann. Dem Lukas ging es nicht nur um historische Informationen, dass er also nur auflisten wollte, wie das damals gewesen ist. Das wäre zu wenig gewesen, auch wenn es sehr wichtig war. Ich hatte es schon gesagt, es gab eine Zeit in der Theologie, so im letzten Jahrhundert, da hat man gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle, was da historisch war. Die Zeiten sind vorbei. Auch in der Theologie, auch der Uni-Theologie heute wird doch wesentlich mehr Wert auf das gelegt, was damals, was dort auch historisch erzählt wird. Aber es geht nicht nur darum, zu erzählen, was da war, sondern es geht darum, eine Botschaft mitzuliefern. Nämlich ein Beispiel für ein gelingendes Gemeindeleben. Zu sagen, so wie das damals war, so kann das auch bei euch heute sein, wo ihr das jetzt hier lest. Ich weiß nicht, ob Lukas schon damit gerechnet hat, dass 2000 Jahre später das immer noch gelesen wird, aber das war auf jeden Fall sein Ziel. Zu sagen, schaut mal, wie das damals war, vielleicht auch für euch. Aber es wird nicht normativ verstanden. Das heißt, dass man sagt, nur so, wenn eine Gemeinde nur so ist, wie die Urgemeinde da in Jerusalem, dann ist sie richtig und alles andere ist verkehrt. Das merken wir schon im Neuen Testament, da gibt es ganz unterschiedliche Gemeindemodelle, wie Gemeinde gelebt wird, immer jeweils abhängig von dem Ort, wo die Gemeinde ist, von der Kultur und von den Menschen. Und dass es eben nicht nur um Dokumentation geht, merken wir, dass Lukas zwischen den einzelnen Ereignissen, die er so erzählt, also was so dem Petrus passiert ist oder Johannes oder wer auch immer unterwegs war, dass er da immer sogenannte Sammelberichte einstreut. Man nennt das Summarien. Und ich habe hier mal 3 aufgelistet am Anfang der Apostelgeschichte. Das erste hatten wir uns eben vor 2 Wochen, zwar nicht intensiv angesehen, aber zu uns sprechen lassen, die Gemeinde nach Pfingsten. Und dann kommt das zweite Summarium und das wollen wir uns heute etwas genauer ansehen. Nämlich Apostelgeschichte 4, 32 bis 37, da geht es um die Gütergemeinschaft. Aber ich will uns den Text jetzt zunächst lesen, wie so oft aus der Basisbibelübersetzung. Also das zweite Summarium. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen, davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Soweit, das ist der ganze Text, das zweite Summarium. Wie geht es dir damit, wenn du das so hörst? Freust du dich, dass das so war? Fühlst du dich irgendwie ein bisschen unangenehm da mit diesem Erlös und Besitz? Überlegst du schon, wie viel ist mein Haus wert, was ich habe oder die Wohnung? wie rechne ich ihn jetzt genau, brauche ich alles oder nicht? Wie geht's dir damit? Ich glaube, den meisten oder vielen zumindest geht mir das dann so, auch wenn ich jetzt kein Haus oder keine Wohnung habe, man fühlt da so innerlich die roten Flaggen wehen. Also so ein bisschen Sozialismus, so ein bisschen Kommunismus kommt einem da entgegen. Kein Privateigentum, das ist von übel. Ein bisschen unangenehm ist das schon und man denkt sich, ganz so kann es dann doch nicht gewesen sein. Man nennt das auch, oder nannte es, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, so den urchristlichen Kommunismus, was man hier so einem hier entgegenleuchtet. Kommt an einer anderen Stelle nochmal vor, also tatsächlich in der Urgemeinde war das so. Wenn wir uns den Text anschauen, erstmal kommt uns da eine ganz vorbildliche Gemeinde eigentlich entgegen. Also wird gesagt, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Also das ist doch klasse, wenn sowas ist. Wenn eine Gemeinde das von sich sagen kann oder andere das von einer Gemeinde sagen, die Gemeinde ist so ein Herz und eine Seele. Man kommt gut miteinander aus und man kennt sich und ist füreinander da. Und noch mehr, Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Wenn das passiert, dass eine Gemeinde zusammenkommt und die Menschen, die dort sind oder die vielleicht auch dazukommen, die merken, es ist hier nicht nur eine schöne Gemeinschaft, nicht nur ein gutes Miteinander, sondern hier kann ich Gottes Gegenwart erfahren und das auch noch in einer guten Weise, sodass ich ermutigt werde, die Gnade Gottes unter mir lebt, hier lebt und ich sie erfahren kann. Und dann wird gesagt, dass die Apostel mit großer Kraft Jesus bezeugt haben, dass er auferstanden ist. Also das Evangelium war erfahrbar. Die Menschen haben sie nicht nur zusammengekommen und haben gesagt, ist mal nett hier, ne, mal was anderes, sondern es wurde Jesus verkündet und sie haben das miteinander erlebt. Das ist doch schön. Kann man doch so durchaus gelten lassen, dass wenn sowas passiert, das wünschen wir uns. Wenn wir jetzt jüdische Hörer wären, was wir, soweit ich weiß, alle nicht sind, will aber niemanden jetzt hier zu nahe treten oder so. Wenn wir jüdische Hörer wären, dann würden wir das nochmal anders hören. Dass man so manche Worte hört und die lösen etwas aus. Dann denkt man, die kenne ich doch. Die Worte in dieser Kombination, die kommen vor. Und wahrscheinlich war das auch so, dass der gute Lukas nicht nur so ein paar Worte einfach so mal gewählt hat, sondern Herz, Seele und Kraft hat er hier bewusst eingestreut. Weil das nämlich schon so ein kleiner Hinweis ist auf etwas ganz anderes, denn für jüdische Ohren waren das sehr, sehr wichtige und bekannte Worte, nämlich die kommen vor im Grundgebet des Volkes Israel, das sogenannte Schma Israel. Das betet jeder fromme Jude bis heute, weiß ich nicht, einmal mehrmals am Tag. Also Schma Israel ist der Anfang, höre Israel, ist in 5. Mose 6, Vers 4, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So hört sich das an. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man das so sagt. Also, höre Israel, unser Gott, der Herr ist einer oder ist der Herr allein. Und dann geht's direkt weiter. Dabei bleibt's nicht stehen, sondern es geht direkt weiter mit einem Vers, den wir nun wieder sehr gut kennen, weil Jesus den aufgegriffen hat, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und da haben wir die drei Worte, die einem da entgegenleuchten. Und man kann schon davon ausgehen, dass Lukas diese Worte bewusst so in seinen Text eingestreut hat und gleichzeitig damit schon eine Botschaft verbunden hat. Er hat gesagt, darum beten wir jeden Tag als fromme Juden und das wollen wir, den Herrn lieben mit der ganzen mit unserem ganzen Herzen, der ganzen Seele, ganzen Kraft. Und das ist schon da passiert. Das ist in dieser ersten frühen Gemeinde passiert. Das war das gehorsame Gottesvolk. Das waren die, die zusammengekommen sind und das umgesetzt haben, nämlich Gott zu lieben. Und welche Auswirkungen das hat, das will ich euch jetzt erzählen, sagt so Lukas im Großen und Ganzen. Wenn etwas von ganzem Herzen und ganzer Seele ist, auch wenn damals das Verständnis ein bisschen anders war als unseres heute, ist das ja schwierig zu überprüfen. Woran soll man festmachen, dass ich hier irgendwas vom ganzen Herzen sage oder jemanden von ganzem Herzen liebe oder ganzer Seele? Das muss ja irgendwie konkret werden. Und deswegen dieses Stichwort Kraft hier an dieser Stelle, Dynamis heißt das ja auf Griechisch, wurde ja dann auch in unsere Sprache übertragen mit dynamisch oder Dynamit oder sonst was. Da ist ganz schön was in Bewegung. Da kann man was merken. Da tut sich was. Und das, was da deutlich wurde, was diese Kraft deutlich wurde, das wird hier auch sehr betont, nämlich, dass uns der Lukas sagt, keiner von ihnen, also von denen in der Gemeinde zusammengekommen sind, die diese frühe Gemeinde ausgemacht hat, keiner von ihnen musste Not leiden. Das ist nun sehr konkret. Das kann man merken, ob das stimmt oder nicht. Also, ob jemand Not leidet, das kriegt man mit. Und ob dem geholfen wird, das kriegt man auch mit. Keiner von ihnen musste Not leiden. Deswegen mein Thema heute Morgen, das Geistliche muss ins Weltliche. Also man muss es irgendwie merken, dass das, was mit der Liebe Gottes gemeint ist und dann auch der Liebe zum Nächsten wie sich selber, dass das irgendwie greifbar wird. Wie wird das denn greifbar? Es scheint auch in der frühen Christenheit so den Punkt gegeben zu haben, dass man das zwar wahrgenommen hat, dass es Not gibt, aber dass man so ein gutes Wort hatte. Ich will das ein bisschen karikieren, also da hat jemand Not und dann schenke ich ihm irgendeine schöne Postkarte, wo dann, was weiß ich, ein Katzenbild drauf ist mit irgendeinem erbaulichen Bibelspruch oder so und sagt, hier, der Herr segne dich. Also das gab's wohl damals, denn wir lesen im Jakobusbrief davon, interessanterweise. Jakobus, das ist ziemlich am Ende des Neuen Testamentes. Und Jakobus hat an die zweite Generation oder schon an die dritte Generation geschrieben. Also das wird deutlich, der schreibt nicht an Christen, die noch die Apostel gekannt haben oder die noch Jesus womöglich sogar getroffen haben, als er noch auf der Erde war, sondern das sind Leute, die schon so zweite, dritte Generation unterwegs waren. Also so wie wir im Grunde. Und er schreibt da, Jakobus 2, 14 bis 17, meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Diese Verse, und dann gibt es noch ähnliche in der Folge, die Luther sehr, sehr angefochten haben und er gesagt hat, Jakobus würde ich am liebsten aus der Bibel rausschmeißen, denn er sagte sich, es klingt doch hier sehr nach Werkgerechtigkeit. Es klingt doch sehr danach, dass man sich wieder oder gerettet wird, indem man was tut. Und Luther war jetzt ganz auf allein aus Gnade unterwegs und deswegen fand der Jakobus wirklich nicht gut. Mit dem konnte er nichts anfangen und hat ihn ganz ans Ende gestellt. Ihr müsst mal ein Inhaltsverzeichnis vergleichen von einer Lutherbibel und allen anderen Bibeln. Da werdet ihr merken, dass der Jakobus auf einmal woanders auftaucht. Bei Luther ist er viel später. Er hat gesagt, den schiebe ich so weit, wie es geht, nach hinten. Vor Judas, den fand er auch nicht gut. Und dann kommt noch die Offenbarung, dann ist Luther fertig gewesen. Weil das für ihn so klang, als wenn man sich wieder mit seinen Taten retten kann. Aber eigentlich meint der Jakobus was ganz anderes. Und das hat Luther missverstanden. Da war er zu sehr auf seiner Schiene. Jakobus meint, wenn man glaubt, das heißt, man mit Jesus lebt. Und wenn man dann jemanden, der Not hat, nur mit ein paar Segensworten abspeist, dann stimmt da was nicht. So geht's auch nicht. Und man kann jemanden, der, und das ist ja nicht eine Kleinigkeit hier, jemand hat nichts anzuziehen, steht hier. Oder es fehlt sogar das tägliche Brot. Das ist ja nicht mehr nur so eine kleine Unpässlichkeit, wo man sagt, ach, wird schon wieder. Oder der Herr segne dich, lass uns beten, dann geht's dir besser. Das ist natürlich oft genug so. Und das ist auch gut, wenn das so geht. Aber hier sind das handfeste Dinge. Ne? Jemand hat nichts anzuziehen oder hat Hunger. Und dann gebe ich ihm ein Segenswort oder ein Büchlein mit, irische Segenssprüche oder sowas. Das genügt nicht. Macht hier Jakobus deutlich. Also, das Geistliche zeigt sich im Alltäglichen. Es zeigt sich darin, wie die Not gelindert wird. Und das versucht uns Lukas hier im Namen Gottes durch den Heiligen Geist deutlich zu machen. Keiner von ihnen musste Not leiden. Also hier war das anders in dieser frühen Gemeinde. Die haben das offensichtlich ernst genommen. Das Glaube auch in der Tat sich äußert. Und nicht nur das. Es gibt noch ein Bibelwort in 5. Mose 15, Vers 4. So eine Verheißung in der Tora, also in wichtigsten Büchern auch des Judentums. Eigentlich sollte es gar keine Armen bei dir geben. Denn der Herr wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt. Und wenn wir den Zusammenhang lesen würden, da geht es sogar darum, dass man alle 50 Jahre die Schulden erlässt und all sowas. Man versuchte das also ernst zu nehmen, dass man sich nicht gegenseitig ausbeutet oder dass es Arme gibt. Eigentlich soll es keine Armen geben. Und Lukas sagt hier, genau sowas. In der frühen Gemeinde gab es keine Armen. Es gab keine Leute, die Not gelitten haben. Also damit noch eine andere Botschaft verbunden. Die Gemeinde Jesu ist das gesegnete Volk Gottes. Das ist das Volk, wo das umgesetzt wird. Das, was Gott eigentlich mit Israel vorgehabt hat, was immer wieder mal vielleicht irgendwo umgesetzt wurde. Aber hier in der frühen Gemeinde, da wird es auf jeden Fall umgesetzt. Keiner von ihnen musste Not leiden. Da ist der Segen Gottes greifbar. Aber irgendwie muss es ja gehen. Ne, man kann ja nicht die Gelddruckpresse in jeder Gemeinde anschmeißen und dann läuft das irgendwie. Also es muss ja irgendwie konkret werden. Ja, und da wird es jetzt ein bisschen unangenehm, zumindest wenn man das liest. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Und wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. So haben die das gemacht. Und jetzt muss man fragen, wie gehe ich denn damit um? Wie kommt das denn bei mir an? Man kann natürlich wirtschaftlich sagen, so funktioniert nicht lange so ein System, aber zumindest für den Augenblick hat funktioniert. Es gibt immer wieder in der Geschichte der Menschheit, aber auch der Christenheit, ja, vielleicht nicht ganz so sehr, immer wieder Versuche, das umzusetzen. Ich habe mal einen Versuch jetzt hier mitgebracht, jetzt keinen, deswegen habe ich gerade bei christlich etwas gezögert, zumindest einen jüdischen Versuch, nämlich das Kibbutzwesen. So ab 1910 haben Juden versucht, wieder nach Israel einzuwandern. Zionismus nennt man das, Herzl und wer sich damit beschäftigt. Es war so eine Bewegung, die sagt, wir wollen wieder nach Israel zurück. Und dort hat man versucht, diesen Gedanken umzusetzen. Dass man nämlich gesagt hat, es soll kein Privateigentum geben. Es gibt Gleichberechtigung, tatsächlich da schon wirklich auch Gleichberechtigung versucht hat zwischen Mann und Frau. Also sehr erstaunlich für die damalige Zeit. Basisdemokratisch wurde alles geregelt, soll keinen Herrn unter uns geben und es wurde auch im Kollektiv alles gelebt. Also es gab zwar sicherlich Familien, aber sehr locker, die Kinder wurden alle in Kinderhorten erzogen und sind miteinander, mehr miteinander in ihrer Gruppe groß geworden als in den Familien. Eine sozialistische Grundidee wurde da versucht umzusetzen. Soweit ich weiß, gibt's heute noch so ein, zwei davon, die das wirklich so streng nach Lehre versuchen durchzuziehen. Von diesen Plural nennt man dann Kibbutzim, das ist dann das Plural von Kibbutz. Also von den Kibbutzim vielleicht noch zwei. Mittlerweile hat sich das sehr geändert, eine marktwirtschaftliche Orientierung, weil man ja irgendwie auch das Geld verdienen muss. Es muss ja irgendwie funktionieren, genossenschaftlich organisiert, also dass es Privateigentum gibt, auch Kleinfamilien gibt, aber man sich die Produktionsmittel teilt, also gemeinsam den Traktor und was man so alles braucht, das hat man gemeinsam, aber sonst hat jeder seine eigene Scholle, die er da bewirtschaftet. Man hat sich also im Laufe der Jahrzehnte an die sogenannten Muschaf oder Plural Muschavim angeglichen, die gab es ab 1921 und da war eben ein genossenschaftliches Modell. Ähnlich, man will dort gemeinsam was machen im Land, in Israel, aber eben als Kleinfamilie genossenschaftlich und das ist das heute übliche Modell. So versucht man, ich habe jetzt keine Statistik, wie viel Landwirtschaft auf die Art und Weise in Israel betrieben wird, aber es ist ein Modell, was grundsätzlich so gelebt wird. Frage, wäre das etwas für dich? Würdest du sagen, ah, da geht mir das Herz auf. Wenn ich das so höre, so gemeinsam leben, ich weiß nicht, ob wer von euch so als Landwirt geeignet wäre, ich wäre es glaube ich nicht so sehr, aber wenn man das wäre, wäre das was, zu sagen, ja, das ist ein gutes Modell, das freut mich. Nicht so sehr das Eigentum betonen. Wir sind anders geprägt. Ich sage jetzt einfach mal wir, das ist natürlich etwas vereinnahmend, vielleicht bist du ganz anders geprägt, als ich jetzt gleich sage, wir sind mit von unserem Grundgesetz geprägt. Und da wird nicht unbedingt ein sozialistisches Modell entworfen, sondern es wird ein großer Wert gelegt auf das Eigentum, das Privateigentum auch. Also ich habe mal zwei Artikel rausgesucht und ein bisschen gekürzt. Artikel 13, die Wohnung ist unverletzlich. Schon mal ganz wichtig. Ne? Also wenn man die Wohnungstür zuschließt, dann darf da keiner reinkommen. Und das ist auch wichtig. Ne? Wie jeder weiß, wie unangenehm das ist, wenn jemand da hineinkommt oder vielleicht sogar was stiehlt oder so mit Gewalt oder so. Das ist ganz, ganz unangenehm. Also Privateigentum, unsere Wohnung ist unser Rückzugsort, da sind wir ganz, ganz verletzlich, weil es unser Privateigentum ist. Auch das Eigentum wird in unserem Land gewährleistet. Also wer etwas besitzt, dem gehört das auch und das darf man ihm nicht einfach wegnehmen. Aber interessanterweise wird auch gesagt, das Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Spannend. Also wer etwas hat, wird auch immer noch der Gedanke, es muss jemand nützen. Das muss man vielleicht dem einen oder anderen Baukonzern hier in München sagen, die irgendwelche Baugrundstücke brach liegen lassen, damit die immer mehr wert werden im Laufe der Jahre, ohne darauf was zu bauen. Das widerspricht diesem. Na, so, also ist ideal, aber ob das so richtig umgesetzt wird, ist die Frage. Und man darf nicht einfach enteignet werden. Man darf nicht einfach sagen, der Staat kann nicht einfach herkommen und sagen, oh, ich brauche das. Wir leben hier nicht in irgendwelchen, ich will jetzt keine anderen Länder nennen, wo man das so machen kann. Bei uns geht das nicht. Deswegen dauert das auch so ewig lange mit der Stromtrasse von Nord nach Süd und so, weil jeder, der da betroffen ist, jedes Eigentum geschützt ist. Man muss Gesetze machen und dann wird es Entschädigung geben. Also das ist schon kompliziert. Wenn der Staat einfach sagen würde, das nehme ich mir jetzt weg, dann wäre manches einfacher. Aber Eigentum ist bei uns geschützt. Und so sind wir geprägt. Also wir sind, ich sag mal, wir, ich will niemanden vereinnahmen, aber ich glaube, die meisten finden sich darin wieder. Wir sind nicht unbedingt sozialistisch geprägt im Sinne von Hauptsache allen gehört alles, sondern wir haben unser Eigentum. Und nun nehmen wir das mit rüber in unseren Bibeltext. Sie haben also das versucht zu leben und umzusetzen, dass es kein Privatbesitz gibt. Aber so ganz hundertprozentig ist das auch nicht. Denn wir lesen da unten, deswegen nehmen wir nur noch dazu, von dem Josef oder viel bekannter wird er später als Barnabas, da steht, er verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Also er verkaufte nicht alles, was er hatte, nicht seinen gesamten Besitz, sondern einen von den Äckern, die ihm gehörten, verkaufte er und stellte ihn zur Verfügung. Und wenn wir jetzt noch weiter lesen würden, dann kommt die etwas eigenartige Geschichte von Hananias und Sapphira. Also wenn du noch was Eigenartiges lesen willst heute, schlag mal auf, Apostelgeschichte 5, die ersten Verse. Da wird aber deutlich, dass es nicht darum geht, dass man verpflichtet war, alles, was man hatte, zu verkaufen für die Gemeinde. Sondern da wird deutlich, das ist deine Entscheidung, wie viel von deinem Privateigentum du der Gemeinde zur Verfügung stellen willst. Also das, was wir hier kennenlernen, ist ein Entwurf. Oder man kann es auch so sagen, es ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Der Verzicht auf Privatbesitz war keine Ideologie. Es war also nicht so, dass man unter Zwang irgendjemand da irgendwas abgenommen hat. Es war auch kein Selbstzweck, dass also sie gesagt haben, das ist das, was wir leben und wer bei uns mitmachen will, der muss sein Besitz loswerden. Sondern es soll ein Zeichen dadurch gesetzt werden. Es war keine Ideologie, kein Zwang. Ich weiß nicht, wer sich mit Menschen aus der DDR schon unterhalten hat, die das erlitten haben. Ich habe mit solchen Menschen in Stralsund gesprochen, die wirklich enteignet wurden. denen einfach ihr Besitz weggenommen wurden, dann wurde der LPG und dann durften sie Trecker fahren oder so. Und dann sind sie viele von denen in den Westen geflohen, weil sie das nicht mitgemacht haben. Also so nicht, kein Zwang, sondern ein Zeichen soll gesetzt werden. Denn das Ziel war, keiner sollte in seinem Alltag Not leiden. Das ist das, was die Gemeinde vorgehabt hat, wie auch immer sie dazu gekommen ist. Das wollen wir leben. Wir wollen das umsetzen, was Gott uns so gezeigt hat. Und dazu brauchen wir Geld und deswegen, wer sich daran so beteiligen will, das ist gut. Die Auswirkung war ja deutlich, wird gesagt, die Menschen, und nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der ganzen Stadt, erlebten die Gnade Gottes in reichem Maß. Also das Zeichen wurde gesetzt, wir leben hier anders und es ist angekommen, offensichtlich. Das wird an anderen Stellen in der Apostelgeschichte immer mal wieder betont. Warum war das so ein Zeichen, dass man hier anders lebt? Wer sich darüber bewusst ist, also Leute, die überhaupt Eigentum hatten, die also ein Haus haben oder ein Land haben, das waren vielleicht 5% der Bevölkerung, wenn es überhaupt hochkommt. Also nicht so wie bei uns, dass es einen starken Mittelstand gibt, wo jeder so halbwegs, nicht jeder, aber viele ein Häuschen oder eine Wohnung oder so haben. Nein, das waren ganz wenige, paar wenige, 5%. Und der ganze Rest hatte sowas nicht. Und wenn die Leute, diese 5%, sich sagen, ich gebe davon was ab, um den Armen zu helfen, damit es keine Armen gibt. Also ich gebe nicht nur ein Almosen. Das gehörte so zum guten Ton, wenn man durch die Straße geht, dass man den Armen, die da betteln, ein Almosen gibt. Das machte man, da wusste man, das ist wichtig, muss ich machen, mache ich. Aber dass man etwas verkauft von dem, was man besitzt, um die Armen zu unterstützen, das war ein starkes Zeichen. Das war ein Zeichen, die wollen hier was anders machen. Die wollen anders ihre Gemeinschaft gestalten. Und dann ist die Frage schnell, warum machen sie das? Weil Gott unter uns wirkt, weil Gott unter uns erfahrbar ist. Also, ein Zeichen der Herrschaft Gottes, darum geht es. Es geht nicht um eine Ideologie, als Christen darf man kein Privateigentum haben oder so, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht um ein Zeichen der Herrschaft Gottes, deutlich zu machen, Gott lebt unter uns. Und deswegen machen wir etwas, was sehr ungewöhnlich ist, was es damals sonst eigentlich nicht so gegeben hat, was vielleicht auch marktwirtschaftlich auf Dauer gar nicht funktioniert, kann ja sein. Irgendwann war ja die Gemeinde auch ziemlich verarmt da in Jerusalem. Also hat nicht so auf Dauer richtig funktioniert. Aber für die Zeit war es ein starkes Zeichen. Und jetzt möchte ich einen ganz schnellen zum Ende kommen und einen ganz schnellen Schwung zu uns hier übersetzen. Welches Zeichen der Herrschaft Gottes wollen wir setzen? In unserem persönlichen Alltag oder auch im Alltag unserer Gemeinde. Ich sagte mal diesen platten Spruch, wir können nicht die ganze Welt retten. Also es gab auch immer noch Arme in Jerusalem damals. Aber sie haben ein Zeichen gesetzt. Sie haben gesagt, das ist das, was wir erkannt haben, das wollen wir umsetzen und damit deutlich machen, dass Gott unter uns lebt. Was ist das Zeichen der Herrschaft Gottes, was wir setzen können? Wir können nicht die Welt retten, wir können nicht alles Mögliche machen. Wir haben auch unsere Dinge und Verpflichtungen, aber welches Zeichen? Was ist das im persönlichen Leben? Welches Zeichen kannst du setzen? Wo wird deutlich, dass du mit Jesus lebst und deswegen dich Menschen zuwendest? Manche haben die Begabung, Leute zum Essen einzuladen. Andere helfen ihnen auf Amtsgängen. Und Nächste kümmern sich um Leute, die anderes in Not sind, beraten oder sonst was. Wo kannst du das deutlich machen? Und auch für uns als Gemeinde, wo setzen wir ein Zeichen, dass uns die Not der Menschen am Herzen liegt? Also, dass wir nicht nur einen geistlichen guten Spruch drauf haben, das haben wir, auch glauben wir, dass wir einander segnen, füreinander beten und dass das auch gut ist, aber es ist nochmal was anderes, dass etwas tatsächlich auch zur Hilfe passiert. Es gibt ja diesen Begriff von der Missio Dei, der so schön lateinisch, also die Sendung Gottes. Das heißt, Gott ist auf dem Weg zu den Menschen. Gott ist sozusagen auf Sendung hin zu den Leuten. Das ist erstmal die Mission Gottes in diese Welt hinein. Er ist immer schon an den Menschen dran. Gott ist immer schon unterwegs hin zu den Menschen. Und unsere Sendung ist da mitzumachen. Mit Gott zusammen hin unterwegs zu den Menschen zu sein. Und dann gehören Evangelisation und Diakonie zusammen. Die kann man nicht auseinander dividieren oder gegeneinander aufrechnen oder sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern beides gehört zusammen. Das heißt, die Apostel verkündeten mit viel Kraft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wäre Evangelisation. Aber ganz praktisch wurde den Armen geholfen, dass keine Not unter ihnen war. Und so auch heute. Wo helfen wir den Menschen in Not? Ich will das mal vielleicht ein bisschen, wie man sagen, karikieren oder ein bisschen vereinfacht sagen. Und ich nehme ein Beispiel, was uns nicht so unmittelbar betrifft. Sicherlich gut, wenn eine Kirchengemeinde ein- oder zweimal im Jahr Oster, was gibt's, Passion aufführt oder Weihnachtsoratorium, und das tut den Leuten sicherlich auch gut und hilft ihnen irgendwie. All denen, die sonst auch in die Oper gehen und sich sowas anhören, die fühlen sich da gut. Ist schön, dass man es macht. Aber es ist was ganz anderes, wenn eine Gemeinde eine Kleiderkammer hat oder Hausaufgabenhilfe anbietet oder Deutschkurse anbietet. Das hat ein ganz anderes Niveau, wenn es darum geht, die Not dieser Welt zu lindern. Oder eine Tafel anbietet oder was Gemeinden alles machen können. Und wir können nicht alles machen. Gar keine Frage. Es gibt so viel zu tun. Aber wir können dieses eine Zeichen setzen, durch das wir unserer Gesellschaft um uns herum deutlich machen, uns ist es wichtig. Hier könnt ihr Gott erleben, weil wir Menschen in Not helfen. Also, in diesem Text geht es nicht darum, Privateigentum abzuschaffen. Das ist nicht das Ziel, sondern es ist ein Beispiel dafür, wie diese frühe Gemeinde ein Zeichen der Herrschaft Gottes gesetzt hat. Um deutlich zu machen, das Evangelium ist nicht nur eine innerliche Angelegenheit, so dass mein Herz irgendwie gerettet wird, was es auch ist, sondern es hilft den Menschen in Not. Das gehört dazu. Und wir als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben dürfen uns diesen Stachel auch nicht nehmen lassen, dass das Evangelium auch den Menschen hilft, ganz praktisch. Ich bin froh und dankbar, wo das geschieht, also wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir füreinander da sind. Und das ist gut. Und das gehört mit zum Leben der Gemeinde dazu. Zeichen der Herrschaft Gottes, dass die Menschen in der Gemeinde, aber auch in unserer Stadt erleben, dass die Gnade Gottes erfahrbar ist in ihrem Leben. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, dass wir so Gemeinde leben können. Amen.